Ort zu Kuhglocken und Traktorengeräusche eine ganz andere Soundkulisse gesellt, dann ist das Effer voll angelaufen. Man hört dem Ort die internationalen Gäste an.
Was in Alpbach wichtig ist.
Wir sind auf einem guten Weg.
Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen. Dieser Pressepodcast wird unterstützt von der Erste Group.
Willkommen bei Folge 2 unseres Podcasts, in der wir uns auch mit den kreativen Seiten des Forums befassen. Immerhin soll es Raum für neue Ideen und Visionen bieten, aber eben auch Platz für Ansätze, die den alltäglichen Rahmen sprengen. Ich war zu Besuch im Seminar Männlichkeit neu denken. Und wer jetzt entsetzt die Augen rollt, hier wurde nicht darüber debattiert, wie schlecht alle Männer sind oder das Patriarchat durch das Dorf getrieben, sondern es ging um eine kreative Aufarbeitung des Themas. Es wurde also auch getanzt und, wie Sie eben gehört haben, lautstark gemeinsam gesungen. Warum das Thema Männlichkeit? Erklärt haben mir das die Organisatoren des Seminars. Wiebke Rademacher, Professorin für Kunst- und Kulturvermittlung an der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien und Simeon Olsen.
Wir glauben, dass das ein Thema ist, was alle angeht, was einfach auch in der Luft liegt und was für uns einfach sehr spannend war, künstlerisch zu bearbeiten. In diesem Jahr sind eben Olivier Benoit, der Countertenor ist, also in einer sehr hohen Stimmlage singt, und Simeon Olsen, der Tänzer ist und auch relativ spät angefangen hat zu tanzen, als Chairs dabei. Und die haben beide in ihrer eigenen Biografie gemerkt, dass sozusagen ihre Kunstform, ihr künstlerischer Ausdruck zum Teil einem sozusagen ganz klassischen Männlichkeitsbild entgegensteht und sie sich sozusagen erst hineinfinden mussten in diese künstlerische Auseinandersetzung. Und deshalb finden wir es eben gerade mit diesen Kunstformen unglaublich spannend, damit zu arbeiten.
Merkt ihr, ist es einfach auch wichtig, dass man eben auch kreativere Ansätze hat, um solche großen Themen sozusagen zu verhandeln, weil sonst ist es ja oft nur reden, reden, reden und sonst halt wenig.
Also ich finde, die große Stärke, die Kunst hat gegenüber allen Diskursformaten, ist, dass sie Ambivalenzen zulässt. Das heißt, wir müssen nicht immer klare Antworten genau sagen, es ist so oder so und uns zustimmen oder widersprechen, sondern wir können Gleichzeitigkeit zulassen, wir können Ambivalenzen zeigen, wir können ein Feld abstecken und ausleuchten. Und ich glaube, deshalb ist Kunst wahnsinnig wertvoll, auch für politische Diskurse.
Letztes Jahr war ich bei einer kleinen Initiative von einem Club dabei, wo das Thema Männlichkeiten quasi im Plural auch diskutiert wurde. Und das war aber in einem sehr kleinen Rahmen. Und ich freue mich, dass es dieses Jahr so ein Seminar quasi als Thema geschafft hat. Und ich würde mir wünschen, dass es auch in größeren Zusammenhängen diskutiert wird quasi. Weil es, glaube ich, die Art, wie wir über zum Beispiel mit der Klimakrise umgehen oder auch wie wir Politik machen, wenn wir uns Bilder anschauen, ich glaube, da spielt hegemonale Männlichkeit eine große Rolle, ist aber oft nicht explizit benannt, sondern nur sehr implizit.
Und wie hört sich das an, wenn Stipendiaten so ein Thema kreativ aufarbeiten? Daraus entstand unter anderem ein Sprechchor mit verschiedenen männlichen Zuschreibungen, die gerne gemacht werden. Ohne Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Men are sensitive.
Men should reflect about themselves.
Men have feelings too.
Men are lonely.
Men are stronger.
Men should have emotions.
Men have a lot of power.
Men have feelings.
Men should have responsibility.
Men should have more sleep over.
Men are sensitive.
Men should be responsible.
Men should allow their emotions.
Men should grow together.
Men have hugging watches and stinky perfumes.
Men should power. Care more.
Men should grow together.
A very warm welcome to all of you to the opening of the European Award Days here in Alpbach. Herzlich willkommen.
Am Samstagnachmittag wurde es politisch. Bei der Eröffnung der Europe in the World Days im rappelvollen Kongresszentrum ging es vorrangig um Europas Rolle im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, besonders nach dem Alaska-Gipfel zwischen Trump und Putin. EFA-Präsident Ottmar Karas hatte in seiner ersten kurzen Eröffnungsrede selbstbewusst erinnert,
Europe is not small.
Ja, weil die EU sei eben Heimat für 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Ein Selbstbewusstsein, das der Vorstand der Erste Group, Peter Bosek, eher vermisst.
I think it's very much about European much more self-confident. Yeah? We are just observing situations, we are not taking actions.
Er meinte, Europa würde viel zu oft abwarten, bis es an den Tisch geladen werde, anstatt sich selbst ins Spiel zu bringen. Apropos geladen, das waren bei diesem Panel gleich drei AußenministerInnen. Die aus Österreich, Beate Meindl-Reisinger, konnte sich zu Beginn einen kurzen persönlichen Hinweis nicht ganz verkneifen, für den sie schließlich auch viel Zuspruch erntete.
I must say that it is really a great honor for me. I was here 23 years ago for the first time as a small student, so I would never have imagined to sit here once as a foreign minister. So I'm really proud. I've
then got to know my husband here, so it's a very special.
Aber dann ging es schon zur Sache. Es entwickelte sich eine lebendige Diskussion mit Meindl-Reisingers AmtskollegInnen Oana Toiu aus Rumänien und Jan Lipavsky aus Tschechien, die streckenweise Züge einer europäischen Gruppentherapie hatte. Meindl-Reisinger betonte da, dass Europa endlich mit einer Stimme sprechen müsse. Das Einzige, was uns schwächer machen würde, sei das ewige Veto eines Staates. Und welchen sie damit meinte, war klar. Auch Wolfgang Ischinger, langjähriger Leiter der Europäischen Sicherheitskonferenz, mahnte mehr europäische Zusammenarbeit, und zwar in Verteidigungsbelangen. Die Diskussion, moderiert von Corinna Milborn von Puls 4, kann man übrigens auf dem Streamingdienst Join nachschauen.
Die Szenerie vor dieser Eröffnung am Samstagnachmittag, von der meine Kollegin Anna Wallner soeben berichtet hat, die war übrigens genau so, wie man sich so etwas vorstellt. Trockenes Grüßen und Händeschütteln, leicht angespanntes Warten auf wichtige Gäste vor dem Kongresszentrum. Unterbrochen wurde das mit ordentlicher Lautstärke von einer künstlerischen Intervention mit Musik, lauten Rufen und störenden Sounds, durchgeführt von Aktivistinnen in bunten, auffälligen Overalls. Ceci Leonard und Isabel Garn von der Berliner Organisation Radikale Töchter haben im Laufe der ersten Woche diese Intervention gemeinsam mit Stipendiatinnen und Stipendiaten erarbeitet.
Wir empowern durch Kunst, durch Methoden der Aktionskunst, Menschen ins politische Handeln zu kommen. Zu ihren eigenen Themen, also zu dem, was ihnen wichtig ist, was sie verändern wollen. Wir sagen immer, von der Wut in den Mut. Und dabei geben wir ihnen diese Methodiken an die Hand. Und es geht darum, eine laute, mutige Zivilgesellschaft zu kreieren, die sich einsetzt für die Demokratie.
Und das heißt, wir kitzeln ihren Mutmuskel, wie wir es immer so schön sagen, und versuchen genau zu ihren Themen, die sie auch hier bewegen, die sie jetzt über die Tage des Forums auch bewegen und schon bewegt haben, die quasi rauszukitzeln und damit kreativ zu arbeiten und zu überlegen, wie können wir das angehen, wie können wir das ändern und sie da auch ein bisschen zu begleiten und das Gefühl eben zu geben, dass wir eine Stimme haben und uns wirklich dafür einsetzen können, wenn wir wichtige Themen ändern wollen.
Für kritische Diskussionen unter den Stipendiaten und Stipendiatinnen hat da insbesondere einmal mehr der Gast Neil Gardiner von der Heritage Foundation gesorgt. Dazu hören Sie in einer der kommenden Folgen mehr. Fürs Erste merken wir uns, der Mutmuskel ist also etwas, das man trainieren kann.
Ich würde sagen, dass es total wichtig ist, dass wir uns alle einbringen für eine gerechte, demokratische Gesellschaft. Und es fällt einigen Leuten vielleicht leichter, sich mehr einzubringen als anderen. Das heißt aber nicht, dass wir diesen anderen Personen auch nicht zuhören sollten, nur weil es aus irgendeinem Charaktereigenschaft oder aus einer biografischen Herkunftsfrage vielleicht nicht so einfach ist, irgendwie seine Stimme zu vermitteln und seinem Anliegen Gehör zu verschaffen. Deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass wir das hier auch üben. Und dass wir mit den Stipendiatinnen genau da auch hingehen, wo wir eben merken, fällt vielleicht einigen nicht so leicht oder eben da gehen die Meinungen auseinander.
Ohne Mut wird es wohl kaum gelingen, die europäische Demokratie zu verteidigen. Da sind sich hier die meisten einig. Auch wenn es nicht in allen Seminaren so kreativ und künstlerisch zugegangen ist.
Ich persönlich freue mich ja immer besonders, wenn in Alpbach Menschen zu Gast sind, die Großes bewirkt haben und die trotzdem kaum jemand kennt. Ich darf Ihnen heute daher Thomas Goger vorstellen. Er ist leitender Oberstaatsanwalt und stellvertretender Chef der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Klingt sperrig? Ist es auch. Aber dahinter verbirgt sich enorm viel, auch menschliches Drama. Thomas Goger hat vor 10 Jahren mit einem Kollegen begonnen, eine der größten Einheiten zur Verfolgung von Cyberkriminalität in Europa aufzubauen. Er und sein Team heben internationale pädophilen Plattformen aus oder bringen Kryptobetrüger vor Gericht, die Menschen um Millionen Euro gebracht haben. aber nicht die kleinen Handlanger, die Köpfe der Banden. Wer diese Menschen sind und welche ungewöhnlichen Wege die Ermittler gehen, um die Verbrecher zu schnappen, das hat er mir für diese Folge erzählt.
Naja, was wir ganz gut geschafft haben in den letzten 5-6 Jahren, ist bei einer ganz bestimmten Form von Cyberkriminalität, nämlich diesem Online-Investment-Betrug, uns von unten nach oben in der Täterhierarchie vorzuarbeiten. Also wir haben angefangen, uns die Callcenter anzuschauen in Ost-, in Südosteuropa. Das heißt schon mal, wir haben uns nicht gescheut, auch über Grenzen hinweg zu arbeiten. Wir haben uns dann konsequent nach oben in der Hierarchieleiter dieser Täterstrukturen hochgearbeitet. Wir haben mittlerweile ein sehr gutes Verständnis, wie diese kriminelle Industrie organisiert ist und arbeitet. Und das führt am Ende des Tages dazu, dass wir dann auch tatsächlich die CEOs und CFOs dieser kriminellen Syndikate irgendwo im Ausland festnehmen lassen und nach Deutschland ausliefern lassen kann.
Dann erzählen Sie mal, wie funktionieren solche Organisationen?
Ja, man hat es in diesem Bereich Online-Investment-Scam an sich tatsächlich mit einer regelrechten Industrie zu tun, die hochgradig arbeitsteilig vorgeht. Da gibt es die Geschäftszweige, die sich nur darum kümmern, Anzeigen auf Social Media zu schalten mit Prominenten, die angeblich für irgendwelche tollen Anlageprodukte werben. Das ist eine Industrie für sich selbst. Die hat dann mit den späteren Betrügereien gar nicht mal so viel zu tun. Dann gibt es richtiggehende Unternehmen, die die Software für diese betrügerischen Trading-Plattformen anbieten. Sie kriegen ja dann als Opfer so einen Zugang zu so einer Trading-Plattform. Da können sie dann zuschauen, wie ihre Investments immer weiter steigen angeblich. Das ist natürlich alles nur Lug und Trug. Da ist gar nichts investiert, das Geld ist weg. Aber das macht eine eigenständige Industrie, diese Software anzubieten und zu entwickeln. Dann gibt's die Callcenter. Das ist ein Geschäftszweig für sich selbst. Der wird von Callcenter-Managern überwiegend in Ost- und Südosteuropa betrieben. Das sind ganz oft auch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Da wird vor Ort auch Steuern gezahlt. Soll ja alles so ausschauen wie ein legales Business. Und dann gibt's natürlich diejenigen, die dann am Ende des Tages dafür verantwortlich sind, die Opfer auch zu melken. Das ist wieder ein ganz eigener Geschäftszweig. Also man muss sich ein bisschen davon verabschieden, dass Cybercrime was ist, was irgendwie aus dunklen Kellern von Hackern in Hoodies begangen wird, sondern man hat es da richtiggehend mit organisierter Kriminalität zu tun, die aus den besten Adressen der jeweiligen Länder heraus operiert.
Mhm. Aber wenn die zum Beispiel Steuern zahlen, sind die dann nicht eigentlich relativ leicht zum Erwischen, weil ich meine, irgendwo scheinen die dann ja auf.
Naja, nach außen sind es ganz normale Callcenter, die ganz normale Callcenter-Dienstleistungen anbieten. Dass die Auftraggeber im kriminellen Bereich agieren, das sieht man dann natürlich jetzt mal auf den ersten Blick überhaupt nicht. Was es uns allerdings tatsächlich leicht macht, ist, dass wir ganz hervorragende Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Partnerinnen und Partnern haben. Das ist unser großes Glück, dass die Kriminellen immer noch nicht verstanden haben, wie gut grenzüberschreitende Zusammenarbeit eigentlich in Europa, aber auch darüber hinaus funktioniert. Das müssen Staatsanwälte auch erst lernen. Es ist immer so, wenn man als Staatsanwalt irgendwas auf den Tisch kriegt, wo man dann ins Ausland gehen muss, Rechtshilfe, dann kriegt man erstmal Pickel, weil man sich denkt, das ist ja dann bestimmt furchtbar kompliziert und es geht überhaupt nicht. Wenn man das mal probiert hat, wenn man mal über die Kontakte hat, auch da keine Scheu mehr hat, dann ist es eigentlich heutzutage in Europa echt für uns keine Besonderheit mehr. Es gibt ja kein nationales Cybercrime. Also ein Cybercrime-Fall, der mit nur deutscher Technologie, nur deutsche Opfer durch nur deutsche Täter schädigt, so einen Fall kann ich mir ja nicht mal ausdenken. Das heißt, wir müssen einfach international und grenzüberschreitend arbeiten.
Aber ist nicht genau das das Schwierige? Ich habe vor einiger Zeit ein Interview mit österreichischen Beamten geführt, die in dem Feld tätig sind. Und die haben gemeint, genau das ist das riesige Problem, die internationale Zusammenarbeit.
Ja, das hört man oft, dass das alles so schwierig und so problematisch ist. Und in bestimmten Ländern ist es das auch. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Wir haben eine andere Art von Online-Betrug, die schwerpunktmäßig aus Südostasien heraus begangen wird, so aus Myanmar, Laos, Thailand, die Ecke. Da ist es natürlich jetzt ausgesprochen schwierig. Aber nochmal, wenn ich mir jetzt allein unsere Online-Investment-Betrüger anschaue, wir hatten gemeinsame Action-Days, also wirklich mit deutschen Staatsanwälten und deutschen Polizisten auch in die Länder gegangen sind, in nahezu allen Balkanstaaten, in der Ukraine, in Georgien, auf Zypern, in Israel. Hintermänner sind festgenommen worden in Costa Rica, am Flughafen in Paris und was will ich noch überall. Also die internationale Zusammenarbeit funktioniert tatsächlich deutlich besser, als man glaubt. Und unsere Erfahrung ist schon, wenn ich das vielleicht ein bisschen hemdsärmlich formulieren darf, wo ein Wille, da ist tatsächlich auch in vielen Stellen dann auch ein Weg, der uns offen steht.
Was weiß man denn über diese großen Köpfe dahinter?
Naja, wenn ich mir jetzt unsere Online-Investment-Betrüger anschaue, die dann auch ausgeliefert werden und die in Deutschland vor Gericht stehen, ich glaube, wir haben jetzt vor kurzem die 100. Anklage erhoben, die kommen schon aus ordentlichen Verhältnissen. Da ist natürlich auch viel Geld gemacht worden, dementsprechend auch viel Geld für die Verteidigung verfügbar. alle einen sehr bürgerlichen Eindruck, alle hochgebildet, alle auch logischerweise sehr, sehr erfolgreich in dem, was sie tun, gewandt auch in der Geschäftswelt. Das ist klassisches White-Collar-Crime. Ja. Also nochmal, das sind jetzt keine Hacker in Hoodies, sondern wenn sie die auf der Straße treffen, dann meinen sie, sie haben es da mit dem redlichen Geschäftsmann zu tun. So ist auch der Habitus ganz oft.
Ja. Was treibt die an?
Ja, die Primärmotivation bei Kriminalität, und das gilt für Cybercrime und für diese Betrüger ja ganz, ganz besonders, ist natürlich immer Geld. Und wo Geld ist, da soll dann auch noch mehr Geld hin. Und Geld kann man auch nie genug haben. Also da ist ganz klar die monetäre Motivation die Triebfeder.
Und die zahlen dann ihre Verteidigung mit dem Geld, das sie...
Das ist richtig. Wir haben aber, und da sind wir tatsächlich, also wir sind natürlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, so viele Täter, auch hochrangige Täter zu ermitteln und nach Deutschland ausliefern zu lassen. Aber was uns besonders stolz macht, ist, dass wir es in vielen Fällen tatsächlich auch geschafft haben, dass Opfer zumindest teilweise in einigen Fällen auch vollständig entschädigt werden. Wir haben also im Bereich Vermögensabschöpfung Dinge gemacht, die andere nicht tun. Wir haben in der Ukraine Luxusfahrzeuge für uns sichern lassen und nach Deutschland überführt und hier verkauft. Es sind Immobilien in Costa Rica oder auch in Georgien momentan für uns gesichert, mit dem Ziel, dass die am Ende des Tages auch zu Geld gemacht werden. Und wenn die Täter erstmal gefasst und ausgeliefert sind, dann ist natürlich schon eine starke Motivation da, nochmal auch Geld auf den Tisch zu legen, um vielleicht Schadenswiedergutmachtung zu betreiben. Das ist tatsächlich was Besonderes, und nochmal, da sind wir wirklich auch stolz drauf, weil man sagt zwar immer, Verbrechen darf sich nicht lohnen, aber wenn man das große Ganze sich anschaut, sind die Strafverfolgungsbehörden eigentlich im Bereich Vermögensabschöpfung, Rückführung von betrügerischen Geldern immer noch zu schlecht, als dass wir da wirklich zufrieden sein können. Aber in dem Bereich Online-Investment-Scams ist uns schon einiges gelungen die letzten Jahre.
Das ist tatsächlich eine andere Info, als ich von den Österreichern habe, die sagen, in den meisten Fällen bekommt man einfach sein Geld nicht zurück. Was machen Sie, dass es eben geht?
Naja, zum einen mal, wir sagen den Opfern und Geschädigten schon auch immer relativ ehrlich, also geht mal davon aus, dass das Geld verloren und weg ist. Was für die im Übrigen ja teilweise dramatisch ist. Ne? Das ist ja kein Spielgeld, das da irgendwie investiert wird, sondern da wird die Altersvorsorge investiert, da wird die Immobilie belastet etc. Also die Leute stehen dann in vielen Fällen vor dem Nichts. Also wir versuchen da keine großen Erwartungen zu wecken, aber... Nachdem wir über so gute und belastbare internationale Kontakte verfügen, nachdem wir uns halt tatsächlich auch nicht scheuen, Dinge einfach mal auszuprobieren. Wir hatten vorher auch noch keine Autos in der Ukraine sichern lassen und schon gar nicht nach Deutschland überführt. Das war für uns auch ein erstes Mal. Wir haben es halt ausprobiert und das hat geklappt. Und mittlerweile zählen wir auch ein bisschen, ohne dass das jetzt irgendwie selbstgefällig klingen soll, von unserem Ruf, die Täter, auch die, die wir noch nicht haben, müssen und kalkulieren mittlerweile auch ein, dass wir uns möglicherweise auch für sie organisieren. Und es kommt schon auch gelegentlich mal vor, dass Beschuldigte oder vor allem dann die Verteidiger initiativ an uns herantreten und sagen, naja, mein Mandant geht davon aus, dass wir uns auch für ihn interessieren, und eröffnet dann Gespräche, was denn so geht, wenn man nochmal ein bisschen was in Sachen Schadenswiedergutmachung macht. Die Leute wollen ja Geld alle ausgeben. Es macht jetzt ja keinen Spaß, irgendwie die Millionen zu scheffeln und dann im eigenen Land sitzen zu bleiben für alle Ewigkeiten. Die Leute wollen auch wieder reisen, wollen Grenzen überschreiten, und genau das sind ja die Punkte, wo sie dann Gefahr laufen, uns ins Netz zu gehen. Das heißt, wir sind einfach kreativ und geht nicht, gibt es bei uns jetzt tatsächlich mal im Ansatz nicht. Wir wollen zumindest immer mal ausprobiert haben, ob wir gegen die Wand laufen. Das passiert uns auch, also nicht jeder Versuch gelingt. Aber wir sind vielleicht ein bisschen mutiger an der einen oder anderen Stelle als andere.
Ihre Stelle ist ja jetzt im Verhältnis ja jetzt wirklich groß. Also es gibt ja 30 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die jetzt nur auf das Thema Cybercrime spezialisiert sind. Das ist in Österreich im Moment unvorstellbar. Aber Sie haben ja noch viel mehr Mitarbeiter oder Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Wer ist da auch in Ihrer Stelle zentral?
Naja, zum einen, wenn ich jetzt mal uns anschaue, bei uns arbeiten Juristen, also die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Wir haben aber in-house auch IT-Forensiker, also Nerds, um es jetzt mal zuzuspitzen, die uns bei technischen Problemen, die sich nicht von der Stange lösen lassen, dann auch in-house helfen können. Was für uns aber auch wichtig ist, Cybercrime und überhaupt jede Form von Kriminalität, die mit Technologie zu tun hat, ist wahnsinnig schnelllebig. Und staatliche Prozesse, jedenfalls in Deutschland, weiß nicht, ob es in Österreich besser ist, die sind alles nur nicht besonders schnell. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen gucken, wie wir in unsere Prozesse Agilität reinbekommen, um jetzt auch nicht das technologische Rennen gegen die Straftäter von vornherein zu verlieren. Deswegen strecken wir unsere Fühler auch immer sehr stark aus in Richtung Wissenschaft und Forschung. Also wir kooperieren im Bereich Darkweb-Kriminalität mit dem niederländischen Forschungsinstitut. Wir kooperieren aber auch zum Beispiel, und das ist ja der Anlass, warum ich jetzt hier in Altbach bin, mit dem Complexity Science Hub in Wien im Bereich Kryptowährungen. weil wir einfach die Expertise der Wissenschaft angewiesen sind. Also sonst nützt jetzt gar nichts, wenn ich dann in 5 Jahren eine technische Lösung für ein Problem bekomme, das sich mir jetzt stellt, weil in 5 Jahren habe ich ganz andere Probleme. Und da ist der enge Austausch mit der Wissenschaft wirklich für uns unumgänglich. Und wir sind wirklich wahnsinnig glücklich, dass wir über die Kooperation mit den Kollegen in Wien beim Hub die Möglichkeit haben, wirklich unmittelbar von der Top-Forschung im Bereich Kryptowährungen, Decentralized Finance und all dieses Zeug zu profitieren. Das hilft uns in unserer Arbeit wirklich unglaublich.
Aber was liefern die genau für Sie?
Na, da geht es zum einen darum, Tools zu entwickeln. Da geht es auch darum, dann zu gucken mal, ob wenn wir sagen, das oder jenes wäre jetzt schön in dem Ermittlungsverfahren oder die Fragen im Umgang mit Kryptowährungen stellen sich jetzt, kriegt man das irgendwie umgesetzt in eine technische Lösung. Oder aber wir haben vielleicht mal ein Szenario, wo wir nicht 2 oder 3 Kryptowährungszahlungen analysieren müssen, sondern Hunderte, Tausende, Zehntausende. Kann man sowas vielleicht irgendwie automatisieren? Technisch, das ist so der Input, der vom Hub für uns geleistet wird. Umgekehrt geben wir den Wissenschaftlern aber auch die Möglichkeit, quasi ihre Hypothesen dann auch an unseren echten Fällen zu testen. Das ist dann wiederum für die Wissenschaftler interessant, wenn man tatsächlich auch mal gucken kann, wie passt es dann eigentlich, was man sich da im Labor ausdenkt, mit der echten Welt zusammen. Wir stellen dann auch unsere echten Daten zur Verfügung. Ich glaube, diese Kooperation ist erstens ziemlich einzigartig und zweitens tatsächlich auch ziemlich erfolgreich. Und wenn ich mir jetzt gerade, bleiben wir bei dem Fall in Österreich mit dem Complex Designs, habe, wir hatten zum Beispiel jetzt vor ein paar Monaten eine große Aktion, ist sicherlich auch in Österreich berichtet worden, wo wir mit Kidflix eine riesige kinderpornografische Plattform abgeschaltet haben, 1500 Nutzer so roundabout identifiziert. Das hat tatsächlich auch ganz maßgeblich was damit zu tun, dass wir Lösungen, die über das Complex Designs Hub zu uns gekommen sind, auch in so einem Kontext einsetzen können.
Und weil das Gespräch mit Thomas Goger so aufschlussreich war, haben Sie hier nur einen kurzen Ausschnitt gehört. Das komplette Interview können Sie kommende Woche in unserem Nachrichtenpodcast Was wichtig ist hören.
Einmal noch Politik und Ehrengäste in dieser Folge. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt wieder nach einem Jahr Pause, ist er diesmal bei der Eröffnung der Austrian Europe Days am Dienstag dabei und er bringt seinen lettischen Amtskollegen Präsident Edgar Rinkevičs mit. Sprechen werden außerdem ÖVP-Europaministerin Claudia Plackholm, EFA-Präsident Karas und Vizepräsident Christian Kern und Markus Beirer, Generaldirektor des in Brüssel tätigen Lobbyingverbandes Business Europe. Das war schon Folge 2 von Staffel 6 unseres Podcasts vom Europäischen Forum Alpbach. Noch bis zum 27. August melden wir uns jeden Tag mit Updates aus dem Tiroler Bergdorf. Erreichen können Sie uns wie gewohnt unter podcast@diepresse.com. Wir freuen uns wirklich über Feedback. Schreiben Sie uns, wie Sie diese Folgen gefunden haben, wenn Sie Anregungen haben, Lob oder Kritik. Und empfehlen Sie uns gerne weiter. Sonst machen Sie es gut und bis morgen.
Was in Alpbach wichtig ist.
Wir sind auf einem guten Weg.
Das Kongressjournal zum Hören in 5 Teilen.